Vielen Dank. Überrascht von mir, das ist ja das Thema, was der Seelsorge, euer Seelsorgeteam sich überlegt hat für diese Predigtreihe. Und ich würde das noch ein bisschen spezifizieren. Ich möchte mit euch reden über das Thema überrascht von mir, wie Gott mit unseren Eckenkanten und Abstandshaltern umgeht. Und ich möchte gleich mal mit einer Frage beginnen. Als du heute Morgen hier reingekommen bist in den Gottesdienst und einen Menschen getroffen hast, vielleicht die erste Person, die du so gesehen hast, was waren da deine Gedanken? Ich gebe dir mal ein paar Möglichkeiten. Vielleicht war es so, oh nein, die schon wieder. Hoffentlich quatscht die mich nicht wieder voll. Oder anders ausgedrückt, du fandst nicht so toll, diese Person zu treffen. Vielleicht war es aber auch anders, dass du hierher gekommen bist und gedacht hast, oh, hoffentlich mache ich heute alles richtig. Und es ist für die Gemeinde okay so. Andere könnten das sicherlich besser. Und du siehst dich selbst nicht so positiv. Oder beides, du bist reingekommen und denkst, oh Mann, mal gucken, wie die das jetzt so wieder machen. Die haben ja so immer ihren Anspruch da und sind ja so die Christen, mal gucken. Und von dir selber hast du auch nicht so eine gute Meinung. Oder du bist reingekommen und sagst, ja, ich gucke einfach mal, was mich so erwartet. Freue mich, dass ich in den Gottesdienst gehen kann und weiß, das sind ganz spezielle Menschen, ganz einzigartige. Aber das ist okay so. Warum erzähle ich das? Das spiegelt im Prinzip ein paar Grundwerte wider, unsere Grundlebenspositionen, die wir in unserem Leben haben können, wie wir Menschen sehen. Manche sehen grundsätzlich sich und andere positiv. Manch andere, die sehen sich positiv und die anderen negativ. Die erste Sorte Mensch, die ich gerade eben erwähnt habe. Ne? Und wir alle neigen ja dazu, verschiedene Rollen einzunehmen. Aber vielleicht gibt es eine bevorzugte von dir. Und dann gibt es Menschen, die sehen sich negativ und andere positiv. Die werten sich eher ab, bevor sie andere abwerten. Und dann gibt es welche, die werten sich ab und die anderen ab. Diese Position hat jeder Mensch in seinem Leben. Und eine davon ist die bevorzugte. Und warum erzähle ich das? Weil es ist ja schon spannend mit Jona. Vielen Dank. Habe ich noch nie gesehen, so diese Geschichte so mal aufzumalen. Und es ist ja eine ganz große Frage, die sich stellt, wenn man diese Geschichte liest. Wie kommt es, dass Jona so drauf ist? Wir haben ein bisschen auch schon eine Antwort gehört, aber vielleicht gibt es noch mehr. Denn es geht ja noch weiter in der Geschichte. Und ich würde dich gerne heute Morgen fragen, wo würdest du dich einsortieren hier, wenn du auf Menschen triffst, was ist so immer dein erstes Gefühl? Wertest du dich ab und andere oder dich und die anderen auf oder wertest du andere gut und dich auch? Ganz unterschiedliche Positionen. Ich habe mir mal überlegt, wie würde Jona heute aussehen und habe mal so ein paar Begebenheiten von 20 Jahren Pastorendienst in eine Geschichte zusammengepackt. Vielleicht würde der Jona heute Jonas heißen und vielleicht würde er, als ich in Oberursel wohnte, in Hessen haben wir das erlebt, miterleben, das Kind ist im Kindergarten und Weihnachtsfeier und es werden Weihnachtslieder gesungen und toll und sogar alle Jahre wieder und dann stellt sich heraus, nee, ist nur ein Rap und dann sonst eher so sinnfreiere Lieder, das ist unser Nikolaus und so. Also und er denkt, ja, wo sind denn die christlichen Werte? Und hat vielleicht dann auch davon gehört, dass man auch überlegt, wenn Heiligabend mal auf einen Sonntag fällt im Land Hessen, dass man dann auch die Geschäfte mal aufmachen kann. Trotzdem. Und er denkt sich, was ist das eigentlich? Es ist eine befremdliche Welt, in der ich so lebe. Und es wäre vielleicht jemand, der sagt, dass sein Bruder schon nach Neuseeland ausgewandert ist, weil dort ist die Welt noch wesentlich mehr in Ordnung als bei uns. Vielleicht hätte Jonas das auch schon überlegt Und er hat eine Beziehung zu Gott, er hört auch seinen Reden und wird mitunter auch herausgefordert, zum Beispiel, wenn er den Eindruck hat, anderen Menschen vom rechten Weg zu erzählen. Er macht es nicht so gerne. Er geht den liberalen Arbeitskollegen lieber aus dem Weg. Letztens gab es eine kleine Feier in seiner Abteilung. Lars und Karl feiern ihre Partnerschaft. Nicht die in der Kanzlei, sondern ihre Lebenspartnerschaft. Jonas schenkt ihm ein Buch von einem ehemaligen Homosexuellen, wie er auch davon wieder losgekommen ist. Insgeheim verachtet er die Kollegen aber. Die wollen nicht glauben, also muss er sich ständig abmühen, andere zu erreichen, gar einzuladen. Bisher gehen seine Einladungen oft ins Leere. Und so beschränkt er sich darauf, seinen Glauben zu bekennen, Stellung zu beziehen, sei es beim Sonntagsgebot, sei es bei Ehebruch und so weiter. Jonas ist sicher, die Kollegen wird er nicht im Himmel wiedersehen. Einmal hat er das gesagt und dann passiert was Komisches. Ein Kollege verändert sich. Er hat auf einmal so einen Fisch auf dem Auto. Jonas fragt ihn und er fährt letztlich über Umwege, weil er sich nicht traut, ihn so richtig zu fragen. Der Typ ist in einen Alpha-Kurs gegangen. Jonas kennt Alpha-Kurse, er hat schon ein kritisches Buch darüber gelesen. Die sieht er sehr skeptisch, zu viel Gnade, zu wenig Wahrheit. Und besucht hat er natürlich noch keinen. Als der Kollege dann aber andere einlädt und die mitgehen in diesen Kurs und sich schließlich ein Gebetskreis in seiner Abteilung bildet, ist Jonas verwirrt. Vor allem, als er freundlich dazu eingeladen wird. Alle Dinge, die ich jetzt erzählt habe, sind nicht so wirklich passiert, aber jeder einzelne Teil davon in meinen 20 Jahren, was ich so erlebt habe. Und wir alle kennen ja die Geschichte von diesem Propheten Jona aus Amittai und wir haben sie eben schon hervorragend vorgespielt bekommen. Einer, der erstmal flieht, statt Gottes Auftrag auszuführen. Und es ist auch nicht sonderlich attraktiv. Neben dem kein Bock, muss man überlegen, Israel war damals ja besetzt von den Assyrern. Und die Assyrer waren nicht gerade freundliche Menschen. Folter war an der Tagesordnung, Grausamkeiten. Und ein Jude fand das natürlich nicht gut und hat gelitten. Vielleicht hat Jona in seiner Familie und im Bekanntenkreis auch Menschen gehabt, die darunter gelitten haben. Da wurde schnell kurzer Prozess gemacht. Und dann soll er diesen Menschen, die so grausam sind, Gottes Gnade weiter vermitteln? Soll er ja noch nicht mal, sondern Gericht. Aber wir haben es eben schon richtig gehört. Was er von Gott denkt, wird in Kapitel 4 ja dann klar. Also sag, ich wusste doch, dass du gnädig bist. Gnädig mit anderen. Mit schlimmen Menschen. Aber nicht ihm gegenüber. Und da sind wir jetzt beim ganz spannenden Punkt. Wieso ist Jona so geworden? Dass er so eine Grundannahme von Gott hat. Das ist ja eher überraschend, dass er so, obwohl er Gott direkt hört, so reagiert. Man könnte es vielleicht vergleichen, um es da so reinzufühlen. Ein Ukrainer wird von Gott berufen, in Russland die gute Nachricht zu erzählen, der Schlimmes erlebt hat in seinem Land. Ich denke, so muss sich Jona gefühlt haben, so ungerecht, und dass er gesagt hat, nee, ich hau dann lieber ab. Einer dieser Positionen hier übrigens nennt man auch Abhauer, Konfliktvermeider. Und wir sehen in der ganzen Jona-Geschichte, dass er in all diesen Positionen immer wieder drin ist. Und jeder von uns hat eine bevorzugte Position, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und was wir für Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, wie ich das Leben sehe, wie ich mein Leben grundsätzlich sehe, meine Grundüberzeugung habe. Denn als Jona in Kapitel 4 im Buch Jona, ich lese es mal gerade vor, die ersten zwei Verse, als er das sagt, wird das ja sehr deutlich, was er für eine Grundposition eigentlich hat. Da heißt es, als alle umgekehrt sind, das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jona traut Gott hier nichts Positives zu für ihn. Das heißt, er wertet letztlich Gott ab und sich auf. Und wir sehen dann in dem Kapitel, er wertet sich auch ab, Es geht so eine Spirale, denn das Nächste ist, ich möchte auch nicht mehr leben. Er will gar nicht, er will nicht mehr. Es ist ihm alles zu viel. Was ist da eigentlich passiert mit Jona? Ich glaube, dass diese Position, so wie wir geworden sind, das hat Einfluss auch auf unsere Gottesbeziehung. Ins Haus Lebensquell kommen Menschen, die oftmals schon ganz viel andere Seelsorge und Dinge in Anspruch genommen haben, aber gemerkt haben, ich komme hier nicht mehr weiter. Die gemerkt haben, es ist nicht alles so schwarz-weiß, wie ich sehe, und die darunter leiden. Und wo man dann manchmal ein bisschen tiefer auch hinkommen muss. Und viele gute Seelsorger gibt es heute, die das ja schon tut. Und ich bin mir sicher, dass es bei euch in der Gemeinde ebenso ist. Wie ist dein Gottesbild? Jonas Bild von Gott war nicht positiv. Ich bin mit 8 Jahren zum Glauben gekommen und meine Hauptmotivation war, ich habe schon immer eine große Klappe gehabt und habe damit auch Leute verletzt und manchmal hat man damit nicht wieder alles so hingekriegt, menschlich. Und dann habe ich von einem Jesus gehört, der einem die Schuld vergibt und das war attraktiv und ich habe es gemacht. Aber in mir bildete sich trotzdem etwas, dass ich immer dachte, ich bin nicht okay. Und mit Jesus sind wir ja okay, ne? Er nimmt uns an, so wie wir sind. Es war tief in mir drin. Ich meinte dann irgendwann sogar, dass Gott immer das von mir wollte, was ich nicht will. Und dann wurde ich mit 16 Jahren krank, bekam Rheuma und konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Und es dauerte nur ein paar Monate, bis ich meinen Glauben an den Nagel hing, weil ich mit Gott, in Klammer, wichtig, meinem Bild von Gott nicht mehr klar kam. Jona kommt auch nicht mehr klar. Und das, obwohl Gott ihn direkt anspricht. Das prallt an ihm ab, er haut ab und dann wird es ja spannend, wir haben es gehört, die Geschichte, der Sturm. Und ausgerechnet die Heiden, die Nichtchristen sind es, die eine Dynamik in die Beziehung hier und in das ganze Buch reinbringen, die sich zeigen lassen, da ist einer die Ursache für den Sturm. Und Jonas wechselt jetzt endgültig in diese Position. Ja, ich bin's. Schmeißt mich ins Meer. Alles vorbei. Alles falsch gemacht. Man nennt die Position auch der Steckenbleiber. Da entwickelt sich nichts. Die anderen können ja nichts dazu. Und dann lesen wir diesen Psalm, den ja auch verarbeitet habt. Und da könnte man ja sagen, wow, ein Psalm, den Jona schreibt, vielleicht 3 Tage Lobpreis, genau wissen wir es nicht. Und da könnten wir ja sagen, Mensch, jetzt hat er es kapiert. Er ist doch geliebt, er ist gerettet und er kann seinen Auftrag tun. Und dann geht er nach Ninive und hält eine hervorragende Predigt, oder? Die besteht nur aus wenigen Sätzen. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Fertig. Finde ich interessant. Weißt du, wenn euer Pastor sich mal so hier hinstellen würde, noch eine Woche und das Gebäude hier. Keine Chance für Umkehr in der Predigt. Vielleicht hat er noch ein bisschen mehr gesagt, ich glaube aber nicht so viel mehr. Er musste ja auch erstmal in diese Riesenstadt laufen. Man sagt 3 Tage, reisenbreit war die und dann ist er da auf dem Marktplatz und dann redet er das. Sehr mürrisch, sehr abweisend, kurz, knapp und kalt. Noch 40 Tage, das muss reichen. Und jetzt ist er zwar nicht mehr ungehorsam, aber innerlich ist er durchaus noch widerwillig und eben lieblos. Geflohen ist er jetzt nicht mehr, innerlich aber immer noch. Und das finde ich so schön an der Bibel. Wir lesen in diesem Psalm und denken, Mensch, jetzt ist doch alles gut. Und dann hält er so eine Predigt. Und dann merken wir, es ist nicht immer sofort alles gut mit einem Gebet. Das sind langfristige Prägungen, Überzeugungen, die einfach nicht von heute auf morgen sich verändern. Und er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Und ich frage mich, wieso? Und ich glaube, eine Antwort könnte lauten, wer keine Liebe erfahren hat, kann auch keine weitergeben. Und damit meine ich nicht, wer keine Liebe in der Gemeinde oder von Jesus erfahren hat, sondern von zu Hause. Wenn ich die nicht erfahren habe, dann kann ich noch so viel hören von der Liebe Gottes. Und ich würde sogar sagen, in 1% oder 5%, ich glaube nur 1%, funktioniert das sogar, dass dann ich mich richtig dolle ändere und die Liebe Gottes reinkommt und auch mein Leben richtig erfüllt. Aber im Rest der Fälle ist es oft so, dass ich dann merke, boah, ich kriege keine Beziehung zu Gott, irgendwie ist der mir nicht so nah und so und es klappt irgendwie nicht so ganz. Und wenn ich dann noch in einer Gemeinde bin, die den Wert hat, Christsein heißt, dass man sich verändert, übrigens, ich bin auch dieser Meinung, typisch FEG, dann ist das Umfeld dafür nicht ganz so leicht. Wenn ich auf einmal merke, bei mir geht nichts voran, dann passiert nämlich Folgendes, die Versuchung, dass ich nach außen etwas lebe, was nicht meinem Inneren entspricht. Wo sind diese Orte der Schwachheit, auch in Gemeinde, wo man sagen kann, wie es einem wirklich geht, ganz tief drin? Es gibt vielleicht noch einen Grund, warum Jonas so eine Predigt hält. Vielleicht hat er auch gesagt, wenn ich das jetzt nicht so ganz klar bringe dann, und am Ende tun da Leute umkehren, wie sehe ich ihn dann aus? Ich sage das Gericht und dann ist alles ganz anders und genau so kommt es ja. Und das ist ja das Schlimme, dass die Dinge, die uns dann geprägt haben und die Muster, in denen wir stecken und die wir dann auch oft zu vermeiden versuchen, genau die passieren uns trotzdem immer wieder. Wiederholt sich. Und es braucht da eine ganz tiefe Seelenoperation eigentlich. Und kennt ihr das? Ich kenne es jedenfalls von mir. Mir fällt das auch manchmal nicht leicht. Es ist so leicht, von Gottes Liebe zu reden, von seiner Barmherzigkeit. Aber wenn es dann konkret wird und du hast jetzt eine Person vor Augen, die du absolut nicht ausstehen kannst, dann sagt man immer, es gibt Leute, die hat man lieb, dann gibt es Leute, die soll man lieb haben und dann gibt es Leute, die hat der Herr lieb. Aber es ist nicht immer so leicht. Und ich glaube auch in Gemeinde nicht. Und ich möchte damit keinesfalls sagen, hey, hab alle lieb und gar keine Werte und Wahrheit, ist völlig egal. Nee. Aber überlegen wir doch mal, was steht denn in dieser Bibel? Wer ist denn alles so in Jesus Stammbaum drin? Prostituierte, Ehebrecher, Mörder. Alles die Vorfahren von Jesus. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade und ich glaube deswegen, dass sich manchmal Dinge nicht sofort verändern durch ein Gebet, wobei das manchmal sehr schön ist, wenn das passiert und da können wir uns echt dran freuen, weil Gottes Plan auch ist, dass wir merken und lernen, wo Dinge herkommen und dass wir reifen. Im Neuen Testament ist ja übrigens nicht anders. Ich liebe eigentlich diese Fernsehserie The Chosen, wie die Jünger auch manchmal dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt. Petrus ist berufen und dann beruft Jesus Matthäus den Zolleinnehmer. Und Petrus sagt, den da? Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, dich habe ich doch auch berufen. Und dann sagt Petrus, ja, bei mir ist das was anderes. Und dann sagt Jesus den Satz, gewöhn dich an anders. Die Jünger haben es voll nicht geblickt, lange, lange Zeit. Und wir neigen manchmal dazu, zu sagen, es muss alles so schnell gehen. Aber es ist eine Reifung, die manchmal Zeit braucht. Und mit dieser Reifung wird Jona hier letztlich konfrontiert. Und dann wird er ja wirklich heftig konfrontiert, denn es gibt die Umkehr. Der König von Ninive erlässt sozusagen eine Notverordnung, ne? Mit 4 Paragraphen. Paragraph 1, Ernährung, sollen nur noch alle fasten. Paragraph 2, Bekleidung, nur noch Asche und Jurte. Paragraph 3, Petitionen machen, also Gebet an Gott. Paragraph 4, Umkehr. Weil absolut richtig, was angekündigt wird. Aber im Gegensatz zur Corona-Verordnung sagt der König nicht, das ist der weiße letzter Schluss, sondern sagt, jetzt hoffen wir mal, dass das hilft. Wir wissen es aber nicht. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat es nicht. Und dann kommt das, wo Jona dann Vorwürfe macht. Und dann ist es so heftig, dass Jona sagt, so nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Was will Jona eigentlich? Will er sich irgendwie an den ergötzen, wie so manchmal die Leute beim Unfall, irgendwo die Schaulustigen, weil das Leid anderer fasziniert. Nein, ich glaube, es ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Er möchte auch selber gut dastehen. Und er sagt sich vielleicht, für mich und meinen Ruhm fällt hier gar nichts ab. Jetzt habe ich schon diese Strapazen auf mich genommen und im Fisch und im Sturm und jetzt hat es alles nichts gebracht. Was bei ihm hier passiert, ist Folgendes. Hier habe ich meinen Stift. Dass in seinem Seelentank Löcher sind. Und die Liebe Gottes, die da eigentlich reinfließt, die kommt bei ihm gar nicht an, weil hier eine Mauer ist. Und was reinkommen soll, die Anerkennung von anderen Menschen, die er versucht reinzubringen, wie stehe ich da, dass ich gut dastehe, dass ich anerkannt werde, die fließt immer wieder ab, weil er in so einer Grundlebensposition ist mit einem Minus. Und er versucht immer wieder da was reinzufüllen, aber es funktioniert nicht. Und die Liebe Gottes, die kann er überhaupt nicht verstehen und wirklich begreifen. Und da er diesen Stoff in Anführungszeichen nicht bekommt, den er braucht, freut er sich eben nicht über die Umkehr. Er fühlt sich blamiert, so stelle ich mir das vor, und geht raus aus der Stadt, setzt sich dahin und wartet. Und nichts passiert erstmal. Und er kann sich vielleicht nirgendwo sehen lassen. Und dann kommt diese Position, ich möchte nicht mehr leben. Und wisst ihr, das finde ich auch wieder so toll. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, wo jemand so redet. Wisst ihr noch, ein anderer Prophet, der hat das auch mal gesagt. Elia. Und der war vorher in so einer Superstory, wo er auch mit Gott richtig viel erlebt hat. Und dann hieß es noch, und die Propheten haben sie auch alle abgeschlachtet, die Baalspriester, richtig so ein Blutrausch. Und ich glaube, er war ganz schön gut drauf. Und dann kommt eine E-Mail von Isabel, also heutzutage wird man sagen, eine E-Mail. Du bist ein toter Mann. Und er bricht total zusammen. Und sagt mehrmals, in der Jona-Geschichte ist es so und bei Elia auch, zweimal, dass er nicht mehr leben will. Absolut am Boden. Und ich finde das jetzt unglaublich, wie Gott reagiert. Bei Jona war das Gottesbild absolut verzerrt und kaputt. Und wenn es so absolut verzerrt ist, dann kann das zu schlimmen Folgen führen, wenn ich so nur noch eine Minusposition in meinem Leben habe. Die schlimmste ist tatsächlich Suizid. Ich bin davon überzeugt übrigens, dass 2015 war das, der Absturz der German Wings Maschine, das war erweiterter Suizid von diesen Piloten, der dann irgendwann keinen Ausweg mehr sah und nicht nur sich, sondern auch andere mit in den Tod riss. Aber es ist unglaublich, wie Gott hier reagiert. Er bleibt ja an ihnen dran, er versucht zu ihm durchzubringen. Meinst du, dass es richtig ist, dass du zürnst? Und er baut ihm trotzdem eine Rizinusstaude. Also wir würden vielleicht dann sagen, also weißt du was, wenn du halt nicht willst, dann willst du halt nicht, tschüss. Gott gibt ihm trotzdem einen Sonnenschutz. Und dann macht er nochmal einen Versuch mit diesem Wurm und auf einmal brennt die Sonne auf ihn drauf. Und er schickt sogar einen heißen Ostwind, damit er es richtig spürt. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nie gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Jona dreht sich nur noch um sich, er ist so richtig in so einer Opferrolle und Gott mutet ihm diese Krise zu. Und manchmal ist das so in unserem Leben. Davon bin ich überzeugt, dass Gott uns Krisen zumutet, damit wir uns entwickeln. Das ist wie, auf einmal ist eine Mauer, wir kommen nicht weiter, wir können nicht weiterlaufen. Wir müssen einen Umweg gehen, über einen Berg, und das ist echt anstrengend, da hochzulaufen. Aber dann bin ich auf einmal da oben und dann sehe ich auf einmal, was da unten eigentlich los ist, was ich vorher nie gesehen habe, bekomme eine andere Perspektive. Und entwickle mich dadurch weiter. Gott mutet uns das manchmal zu, damit wir uns weiterentwickeln. Wir müssen manchmal unsere Grenzen kommen. Warum sage ich das? Irgendjemand muss ja das Jona-Buch geschrieben haben. Und höchstwahrscheinlich war es ja eben Jona. Und wenn das so war, dann heißt das ja, dass er irgendwas geblickt hat. Sonst hätte er das so nicht aufgeschrieben. aber eben nicht sofort. Das hat er nicht unter der Staude geschrieben, das Buch, sondern ein bisschen später. Und das macht Hoffnung. Wisst ihr, als ich krank wurde, versuchte ich, das Leid zu erklären. Und eins geht immer bei Leuten, die eine Minusposition im Leben haben, die Schuld bei sich zu suchen. Ich war damals 16, 17, als es anfing, und hatte wie viele Menschen, Jugendliche, mit Pornografie und Selbstbefriedigung zu tun. Und ich habe gesagt, Gott straft mich dafür. Und dann konnte ich es erklären. Wir mögen es ja nicht, wenn wir keine Kontrolle haben. Und dann konnte ich wenigstens das erklären. Dann wurde ich krank und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn Gott so ist, dass er mich bestraft, dann will ich mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Und dann, wenn du so zu Hause bist, nicht mehr laufen kannst, nach ein paar Monaten habe ich die Biografie von Helmut Thielicke in die Hand bekommen. Die habe ich angefangen zu lesen. Und auf einmal wurde mir was klar. Ich fing wieder an, Bibel zu lesen. Dann kam ich irgendwann an die Geschichte von Johannes 9, Heilung vom Blindgeborenen, wo Jesus gefragt wird, wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern? Was sagt Jesus? Keiner von beiden. Und da fing an, sich was zu entwickeln und ich merkte, dass wie bei so einer Sonnenfinsternis, bei einer Sonnenfinsternis ist auch so, da siehst du nur noch so einen Teil von der Sonne, es hat sich so ein Schatten drüber gelegt. Das ist manchmal unser Gottesbild. Mit all unseren Prägungen, wo wir das Bild, das richtige Bild von Gott gar nicht mehr sehen. Und dann fing an, sich was so zu entrüben, das rauszugehen, und ich auf einmal gemerkt habe, wie Gott wirklich ist. Und dann bin ich erstmal in meinem Leben in die Seelsorge gegangen. Ich habe dann Heilungsgebet nach Jakobus 5 in Anspruch genommen und so weiter. Wie kam das, dass ich so ein Bild hatte? Naja, mein Vater hatte eine Druckerei, die ist bankrott gegangen. Und es gab einen Lebenssatz über sein Leben und der ist tief in der Familie dann verankert gewesen. Du versagst, du schaffst es nicht. Und wenn du so einen Lebenssatz hast, und der wird ja nicht offiziell gesagt, aber den erlebst du vielleicht als Kind jeden Tag mit oder als Jugendlicher, dann prägt dich das. Und dann hast du vielleicht irgendwie von Gott die Liebe, ja, und dann ist aber dieser Lebenssatz auch noch da. Und wenn du gar nicht weißt, dass der da ist, dann ist es auch schwierig, damit umzugehen. Und dann begann ein Prozess, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, in welcher Position. Es geht letztlich darum, das wünsche ich jedem von uns, dass wir diese Mauer hier oben, wo Gottes Liebe immer abprallt und hier außen lang fließt und nicht in unser Leben hinein, dass du die durchlöchern kannst und dass dann auf einmal Gottes Liebe hier reinfließt. Und dann passiert noch was, denn die Liebe Gottes ist wie so eine Art Reifendichtungsmittel, die macht auch die Löcher irgendwann hier zu. Nicht hundertprozentig, das wird uns hier auf Erden nie gelingen, aber so, dass der Wasserstand hier ausreicht, um wirklich gut leben zu können. Und ich lade dich ein, heute Morgen mal zu überlegen, was hast du so in deinem Leben? Was ist so vielleicht deine grundlegende Position? Wo findest du dich wieder? Und du kannst heute Nachmittag dir mal ein Blatt nehmen und einfach mal hergehen und sagen, ich guck mal, was ist eigentlich in meinem Leben? Wo ist der Wasserstand? Wenn ich hier 100 nehme und hier 0, wie viel ist das bei mir? So viel. Wie viel ist das bei mir? Und meinen Wasserstand einzuzeichnen, um dir mal ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen und vielleicht überrascht zu werden von dir selbst, was bei dir im Leben ist. Wo Jesus uns hinhaben will, ist das hier. Das werden wir nie 100% erleben, aber immer mehr. Und es geht darum, immer mehr in diesen Prozess zu kommen. Und dann zu sehen, es ist möglich, Friedensstifter zu werden, Dinge zu lösen. Mehr und mehr. Nicht von heute auf morgen. Aber Jona hat es scheinbar im Rückblick geschafft. Und dann wurde diese riesige Mauer, das, was für ihn so schwierig war, wo er am liebsten nicht mehr gelebt hätte, zu einem Gang auf dem Berg und einen Blick. Auf einmal hat er was gesehen und hat sich was verändert in seinem Leben und hat auf einmal gemerkt, um was es wirklich geht. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass du uns auch in deinem Wort immer wieder so Geschichten gibst und dass das nicht weltfremd ist, sondern dass es dein Wort eines ist, was so real ist und dass du mit uns Menschen Geschichte schreibst und zwar mit uns Unvollkommenen. Es ist so faszinierend, Herr, wie du uns annimmst, wer alles in deinem Stammbaum ist, wie die Jünger waren und was ist das für eine großartige Entlastung für uns, die wir Fehler machen und manchmal eine Riesenherausforderung, Herr, wie wir da mit dem Fehler anderer umgehen. Lehr uns mehr und mehr, dass wir uns überraschen lassen von dir und von uns selbst, von dem Blick in unser Innenleben, auch mal von anderen, die uns auf was aufmerksam machen, in der positiven Haltung. Und dass wir dann erleben, was es bedeutet, durch Umwege zu einem reifen Christsein zu kommen, wo es darum geht, dass du Frieden schaffen willst in unserem Leben, in der Beziehung zu uns selbst, zu anderen und zu dir. Amen.